Unser Partner Hervesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist bestellbar auf havesco.de. Zusammen mit über 9000 weiteren Weinen.
Hallo, herzlich willkommen zu einem Podcast, einem Wein-Podcast in Vollbesetzung. Denn der liebe Lars ist da.
Hallo.
Und der Michi.
Servus.
Ich bin auch da. Und heute
wird's. Der Axel, musst du sagen. Du bist der Axel.
Das ja, aber ist, das wissen
wir ja jetzt. Doch. Du warst ja jetzt ganz lange nicht da. Es gab einmal.
Achso,
und
ja.
Dann haben wir mal, Axel ist back in the house.
Finally.
Yes.
Hervorragend. Und heute wird es prickelig, denn es geht um Schaumwein. Genauer gesagt geht es um spanischen Schaumwein. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, alles klar, Cava kennen wir, aber kennt ihr auch Copinat, Penedès und wisst ihr, was das von gewöhnlichem Espumos unterscheidet? Wenn nicht, dann freut euch mit uns auf unseren Gast. Chana Michaelis ist hier. Und sie kommt aus Barcelona, sie ist Weinpädagogin und hat schon in ganz vielen Masterclasses hunderte Weinkenner mit ihrem Wissen über den spanischen Sparkling inspiriert und begeistert. Und jetzt ist sie hier, herzlich willkommen.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Das ist, ganz kurz, habe ich gehört, Weinpädagogin?
Das habe ich auch noch nie gehört, finde ich, aber klingt
sehr... Hast du dir das ausgedacht? Wie gibt es das?
Ich habe das in einem Artikel gelesen, weil da, so wurdest du da genannt. Ich glaube, du hast so ein Weinlehrgang in Spanien gemacht, ne? Der irgendwie Education sozusagen im Titel steht.
Genau, irgendjemand hat mal mitbekommen, dass ich angefangen habe, auf eigene Faust zu unterrichten und dann dachte sich die spanische Außenhandelskammer, da müssen wir mal ein Siegel draufsetzen und okay. Dann haben die mich eingeladen, Weindozentin zu werden. Genau, ja. Weinpädagogin ist das Gleiche.
Ja. Aber jetzt finde ich cool, was machst du? Ich bin Weinpädagogin. Da könnte man ja auch an deutschen Schulen
zum Beispiel
das Fach Wein unterrichten.
Oder bei volljährigen Kindern.
Oder man lernt das Heulen als Weinpädagogin.
Stimmt, ja.
Das was? Heulen?
Ach so.
Heulen?
War das zusammen ums Eck gedacht? Wein. Oh, das dauert doch jetzt weinen.
Ach so, witzig.
Obwohl bei volljährigen Kindern habe ich jetzt gerade am Wochenende, waren wir bei Freunden und die erzählten, da sagte die Tochter, gerade 14, sie kam von einer Party wieder und sagte, sie sei die Einzige gewesen, die nicht getrunken hätte.
Wow, mit 14. 14.
Und dann denkst du so, ich denk, das war um Land so ein bisschen eher, aber krass.
Aber ich dachte, die trinken gar nicht mehr
dachte
heute.
Dachte ich auch.
Aber das war wohl...
Kommt drauf an. Also ich habe zwei Töchter und bei der einen, ja, bei der anderen, nee, die trinken.
Wer trinkt denn?
Die Jüngere.
Ja?
Ja, die Jüngere, die ist ein bisschen wilder. Die ist ein
bisschen wilder. War ja auch schon zum Praktikum hier.
Ja, genau.
Und deshalb,
ja,
Theresa. Und das kann man nicht anders ertragen. Also nur Schaumweine, sag nochmal, Schaumweine und Sekt, für die das fragen, ist einfach eine andere Bezeichnung. Kann man das, oder ist es nicht eine andere Bezeichnung?
Schaumwein ist der Überbegriff. Und dann ist zum Beispiel Sekt eine Kategorie.
Okay, und Champagner wäre auch eine
Champagner
Kategorie.
Champagner ist auch eine Kategorie. Cremant ist eine.
Okay.
Prosecco ist eine. Und Corpinat ist eben auch eine.
Und Cava auch, oder?
Cava auch.
Okay, und aber ist das nur regional sozusagen eine Kategorie? Also ist das am Ende irgendwie alles das Gleiche? Oder kann es das Gleiche sein und nur durch den Ort unterschiedlich, wo es produziert wird?
Da steigen wir direkt in Medias Res ein. Cava ist bisher... sagen wir mal, die wichtigste Kategorie gewesen für spanische Schaumweine. Mhm. Das große Thema, was Cava hatte, ist, dass es eine sogenannte supraautonome DO ist. Also eine DO ist eine Denominación de Origen, eine Herkunftsbezeichnung für spanischen Wein.
Sieht geil an.
Und es gibt ungefähr 90 DOs in Spanien. Cava war eine davon. Und Cava war die einzige, die bisher, oder die auch jetzt immer noch nicht, an einen Ort gebunden ist. Und das ist natürlich, wenn wir bei Wein über Herkunft und Terroir sprechen wollen, ein großes Problem. Mhm. Weil Cava kann in 20 verschiedenen Regionen in Spanien angebaut werden. Das heißt, wenn wir von Cava sprechen, sprechen wir eigentlich von einer Herstellungsmethode. Mhm. Und das ist in dem Fall die klassische Flaschengärmethode, genau wie bei Winzersekt, genau wie bei Champagner, genau wie bei Cremant. Und Corpinat, die Herkunftsbezeichnung, über die wir heute sprechen, ist... als erstes Mal an einen Ort gebunden. Mhm. Das war sozusagen der Auslöser, einer der vielen Auslöser, warum sich ehemalige Cava-Produzenten abgespalten haben von der DO, weil sie gesagt haben, wir können nicht über unsere Weinberge sprechen und wir können nicht über unser Terroir sprechen, wenn wir das unter dem Deckmantel von der DO Cava tun müssen.
Das heißt, wir haben keine Cavas heute da? Doch?
Nein, wir haben Corpinats da.
Und wir haben nur, und die sind alle gebunden an ein
Gebiet. An das, genau, an das sogenannte Territori Corpinat, so heißt es auf Katalan, also das, Corpinat-Territorium. Mhm. Und wir haben heute 4 Weine aus dem Hause Gramona, für das ich seit 5 Jahren arbeiten darf. Und Gramona ist Mitbegründer von Corpinat. Mhm. Es gab 4 Weingüter, die sich zusammengeschlossen haben 2018.
Was sind die anderen?
Jopard, Ricaredo und Torrio. Und es ist im Prinzip, das waren so die Gründerfamilien. Und das sind alles, das ist wichtig, das sind alles ehemalige Cava-Produzenten. Mhm. Also keiner hat sich irgendwie gedacht, wir fangen jetzt an, Wein zu machen und wollen das unter Corpinat machen, sondern alle, die gegründet haben, sind damals mit einem riesigen Knall sozusagen ausgestiegen aus der DO Cava. Was natürlich der DO wehgetan hat, weil es halt bis heute, also mittlerweile sind wir 22 Produzenten in Corpinat, also relativ schnell gewachsen.
Die unter diesem Namen Gramona sind 22?
Unter dem Namen Corpinat.
Warte, jetzt
Gramona ist das Weingut.
Gramona ist die Familie, ist das Weingut und Corpinat ist die Herkunftsbezeichnung.
Okay.
Genau. Und kann man so einfach da aussteigen? Also ist man nicht, wenn man da nun mal sitzt mit seinem Weingut, nicht automatisch Teil dieser Appellation?
Du bist Teil der DO, also es gibt natürlich einen Aufnahmeprozess in so einer DO, wo du einige Kriterien erfüllen musst. Bei Cava geht es eben, wie gesagt, vor allem um Herstellungsart. Und wenn du aussteigst, ich meine, die DOs sind an die Regierung angebunden.
Wenn du aussteigst, dann kommt die Mafia vorbei.
Nee, und du verlierst natürlich Fördergelder, du verlierst natürlich Präsenz. Sagen wir mal, du willst auf eine Prowein fahren, dann ist es natürlich viel einfacher, wenn man sich überlegt, was kostet so eine Messe für ein kleines Weingut, ist es natürlich viel einfacher, mit einer DO zu fahren. Also all diese Vorteile, die dir so eine Appellation bietet, verlierst du natürlich erstmal.
Okay, aber man kann sagen, ich steige da aus, also ich stelle mir es so vor, ich sage, ich wohne nicht mehr in Schleswig-Holstein, aber ich wohne mal in Schleswig-Holstein. Also da als Bürger kann ich da aus sowas ja nicht aussteigen. Aber ich kann, wenn ich jetzt ein Weingut habe, sagen, ich mache bei dem Verein einfach nicht mehr mit.
Genau, oder? Das ist im Prinzip wie wenn du in Deutschland sagen würdest, ich mache Landwein oder ich mache eben Wein unter einer Appellation. Genau wie in Frankreich sieht man das gerade, dass zum Beispiel Vin de France viel wichtiger wird als Landwein sozusagen, weil sich so viele Weingüter entscheiden, nicht mehr in der offiziellen Appellation mitzuspielen. Und es hat natürlich, die Gründe kommen von allen Seiten. Und Corpinat hat eben sehr viele Gründe gehabt, sich auszugründen aus der DO Cava und hat heute als Schaumwein-Appellation, man muss dazu sagen, rechtlich gesehen ist es eine europäische Kollektivmarke, also es ist keine DO und es ist keine offizielle Appellation, sondern es ist einfach eine bei der EU registrierte Marke. Und Corpinat hat heute die strengsten Regularien für Schaumwein, die es weltweit gibt. Also es gibt sozusagen keine Gruppierung von Schaumwein, die sich selber strengere Regularien auferlegt hat.
Okay. Sag mal, was wir jetzt, ich habe mal eingeschenkt, weil sonst schwirrt mir der Kopf vor lauter. Was haben wir jetzt als erstes in die erste Flasche?
Das Produkt heißt Imperial, hat also auch einen Jahrgang, 2019. Es steht auch Corpinat drauf. Vielleicht fangen wir an, genau wo das genau gelegen ist, weil es steht drauf, Grown in a Historic Barcelona Wine Valley. Das trifft auf alle Corpinats zu?
Ja.
Jawohl.
Also alle im Umkreis von Barcelona?
Genau, es gibt dieses Territori Corpinat sind insgesamt 22.000 Hektar, wo die Corpinat Weingüter
sein dürfen.
Oder ihre Weinberge haben dürfen. Mhm. Wir und auch alle anderen Produzenten, fast alle, ein paar sind ein bisschen außerhalb, sind in San Sadurní da Noia. Das ist ungefähr 50 Kilometer südwestlich von Barcelona.
Okay.
Und das ist im Prinzip die Kernzelle des spanischen Schaumweins. Also unsere direkten Nachbarn sind so winzige Produzenten wie Fraginette, Cordonieu, also alle Großen sitzen auch dort und eben auch die kleinen Familienbetriebe.
Aber die haben jetzt keine Corpinats. Also, oder das kann ein Cordonieu auch sagen, ich mache aber einen Corpinat?
Sehr gute Frage, genau, das geht nämlich nicht, weil wenn du Corpinat machst, darfst du nur Corpinat machen. Okay. Also du könntest jetzt nicht sagen, ich mache eine Cava Qualität und committe mich.
Ein Aushängeschild wie erstes Gewächs.
Aber kann man sagen, spanischer Schaumwein, Spanien ist vor allen Dingen für seine Schaumweine bekannt?
Spanien, nein, kann man nicht sagen.
Nee?
Nee, aber diese Region, ja, Spanien ist vor allem für seine Rioja bekannt, würde ich jetzt mal sagen,
als
erstes. Oder,
ich nehme es zurück, aber die Region, das wollte ich wissen.
Genau. Und Jana, Rebsorten, die eigentlich sehr bekannt sind, oder ob jetzt Corpinat oder Cava, heute Corpinat, was ist da drin, ziemlich überall?
Also die Königin der Rebsorten bei uns ist Charello, mit X geschrieben. Charello ist eine Weißweinrebsorte und ist die wichtigste Rebsorte für Cava, Corpinat, alles, was außerhalb jeglicher Appellation ist. Auch im Stillweinbereich sehr wichtig, im Penedès. Also Penedès ist die Region, wo wir sind, wo Sansaloni liegt. Macabeo ist die zweite. Macabeo ist in anderen Teilen Spaniens bekannt als Viuda. Also vor allem in Rioja kennen wir das Macabeo Weißwein, als Viuda. Mhm. Auch eine Weißweintraube. Und die dritte ist Parellada. Und man sagt so ein bisschen, Charello gibt dir das Rückgrat. Charello gibt dir das Potenzial, die Weine lange zu reifen. Hohe Säure, niedriger pH-Wert, ganz langes Reifepotenzial. Macabeo sagt man, also ist eher Mittel in der Säure, gibt dir die Frucht und Parellada gibt das Parfüm. Das ist so ein bisschen die Komposition.
Alles, sind das alles autochtone Rebsorten?
Ja. Ja, genau.
Krass. Und das Imperial jetzt ist quasi, das ist die Visitenkarte des Weinguts, oder der bekannteste, das bekannteste Produkt, kann man das so sagen?
Ja, also Gramona, und das gilt für Corpinat grundsätzlich, die Verteilung der Märkte ist so ein bisschen 75% Verkauf in Katalonien, also noch nicht mehr Spanien, sondern in Katalonien. Wow. Das heißt, die Marken sind alle sehr präsent zu Hause, was natürlich schön ist für so ein Weingut. Und dann der Rest geht ins Ausland. Und Imperial ist ein Wein, an dem du in Katalonien nicht vorbeikommst.
Und wie bekannt ist Corpinat? Also ich habe es vorher noch nie gehört. Ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Experte.
Aber warst du in Spanien schon mal?
Ja.
Gut, wir testen die einmal, du weißt ja nicht.
Achso, ja, nee, genau, in Spanien war ich schon mal. Wie bekannt ist das?
Also es ist noch nicht sehr bekannt. Es gibt es auch noch nicht so lange.
Ja.
Ja, weil, und es, also, und ich habe auch noch nicht den Satz gehört, Mensch, heute für uns habe ich heute Abend einen schönen Corpinat eingekühlt. Das ist noch nicht so richtig in den Köpfen drin und ich glaube, die Leute wissen auch noch nicht. Jetzt können die aber alle flexen, die unseren Podcast hören, weil die mitreden können und sagen, Corpinat, na, logisch weiß ich, was das ist oder warum das so besonders ist oder warum es auch besonders gut ist, um zu sagen, es gibt eben keinen Corpinat, um es runterzubrechen für 3,49, weil es sowas einfach nicht gibt.
Genau, der Durchschnittspreis im Regal sind 20 Euro.
Ja.
Was natürlich, wenn wir das, und ne, um zurückzukommen, warum tritt man aus so einer Deo Cava aus? Ich glaube, im Moment liegt der Durchschnittspreis von dem Cava im Regal bei 3,50, 4 Euro.
Krass.
Mhm. Und das ist natürlich ein großer Schritt. Das heißt, es gibt nicht wirklich billige oder...
Corpinats.
Ja, ja, genau.
Keine,
gibt es
ja.
Okay. Gibt es eigentlich... Gibt es eigentlich so billige Champagner? Gibt es ja auch nicht, ne?
Ja, Aldi macht immer eine sehr bekannte Marke quasi, die sie, wo sie unterschiedliche Tranchen einkaufen, wo man immer wieder mal hört, das ist aber besonders gut quasi jetzt gerade aktuell, weil das, keine Ahnung, so und so. Aber an und für sich auch das nicht. Also eigentlich kriegst du auch unter 30 Euro nichts Seriöses.
Aber in der, also in der... Also gut, in der Champagne ist es vielleicht was anderes, aber im Grunde genommen wäre es ja, wenn die in der Champagne sagen würden, nö, wir wollen nicht alle Champagne sein, sondern wir machen jetzt die, ne?
Und da ist natürlich der Unterschied, genau, und da ist der Unterschied, wenn du dir überlegst, was hat Champagner selbst für Menschen, die sich nicht mit Wein beschäftigen, für ein Image.
Mhm.
Es gibt, also es ist ja einfach Wahnsinn, was diese Region und diese Appellation geschafft hat, für eine Marke aufzubauen. Und das bedeutet ja nicht, dass am Ende alles gut ist, was Champagner ist. Ich glaube, das haben wir mittlerweile auch verstanden. Und trotzdem ist es aber ein Qualitätssiegel.
Ja.
Und bei Cava ist eben genau das Gegenteilige passiert. Die Preise... Also man muss sich vorstellen, es gibt drei Produzenten, die für 80% der Produktion verantwortlich sind.
Mhm.
Das nennen wir ein Oligopol.
Mhm.
Das ist, man kann sich vorstellen, was das mit den Traubenpreisen macht für die Zulieferer. Der ist der Traubenpreis ist 2021 auf ein historisches Tief von 30 Cent gesunken pro Kilo.
Mhm.
Um das in Kontext zu setzen, in der Champagne zahlen wir ungefähr 14 Euro fürs Kilo Trauben. So, und dann kann man sich vorstellen, wie gut kann jemand davon leben, seine Trauben an ein Cava-Weingut zu verkaufen.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen das, was auf dem großen Spektrum passiert ist. Und das ist zum Beispiel auch was Corpinat versucht anders zu machen. Die haben sich halt zum Ziel gesetzt, langfristige Verträge abzuschließen mit den Traubenbauern und vor allem die Traubenpreise hochzuhalten.
Mhm.
Und das machen sie, indem sie... sagen, es dürfen nur Trauben produziert werden innerhalb von Corpinat, innerhalb von diesem Territorium, die ökologisch sind. Das ist natürlich schon mal ein Riesenschritt, wo du mehr Geld kriegen kannst für deine Trauben.
Also sind alles Bio-Weine, würde man unterscheiden.
Alles, genau, ist alles ökologische Landwirtschaft.
Mhm.
Was, Leute, aber jetzt mal ganz schwierig. Ich habe jetzt schon fast ausgetrunken hier.
Mhm.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ganz gutes, also Was schmeckst du? Ich schmecke jetzt gerade so Apfel oder so, oder was schmeckt? Was,
ja, jetzt haben wir ja erstmal meine Weindozentin am Tisch, also ich glaube, du musst sie anschauen, wenn du sie fragst.
Und dann sagt die Weindozentin, ob du richtig liegst damit. Mhm. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Test.
Also erstmal stelle ich mir die Frage, ist 2019, ist der quasi...
Ausweichen.
Wie ist mit der Uhr, ja. Ist der dann jetzt, ich weiß nicht, wann degorgiert, also ist der 5 oder 6 Jahre auf der Hefe?
Der ist 6 Jahre normalerweise auf der Hefe. Wir schreiben es immer hinten drauf. 51 Monate, im Juli 25 degorgiert.
Okay. Das ist ja auch schon mal Geld, das da brach liegt. Also sei jetzt mal fast 5 Jahre. Krass, weil ich finde ihn überhaupt nicht cremig. Also ich finde ihn eher sehr puristisch, sehr geradlinig. Die Säure ist knackig, würde ich sagen. Er wirkt wahnsinnig jung. Also ich hätte überhaupt nicht das Gefühl, dass das jetzt 7 Jahre alt ist. Dass es vor 7 Jahren geerntet wurde.
Aber schmeckst du irgendeinen Geschmack,
Apfel, ja, Apfel? Zitrus auch. Ich habe wirklich so eine Zitrusfrische.
Extrem trocken, oder?
Ja, also trocken ist das eine, ist der Zucker, aber das andere ist quasi, wie hoch die Säure ist. Quasi geschmackstechnisch wirkt es auf jeden Fall sehr trocken. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es bei Corpinats auch Corpinat Dry, extra dry, oder ist Corpinat ist eine festgelegte Zuckergradation maximal? Oh.
Nee, wir orientieren uns ganz genau an Brut, Natur, Brut, Extra Brut. Also das ist im Prinzip die gleiche Klassifikation wie auch bei Cava. Mhm.
Sehr das feine Perlage.
Ich wollte auch was sagen, aber mach mal. Nee,
du sollst was sagen. Wollte.
Ihr müsst sagen, wie es schmeckt.
Sehr fein, ne?
Sehr fein. Eine sehr feine Perlage.
Aber auch eine sehr präsente, ne? Also diese Perlage ist sehr fein, aber du hast den ganzen Mund voller Perlen.
Ja, aber und das... Daran merkst du, dass das Hefelager oder die Länge des Lagers, dass es eben sehr, sehr feine, nicht so grobe, harte Perlen sind, sondern dass sie eben sehr, sehr fein sind. Aber sie sind schon präsent.
Hat das damit auch zu tun, wenn man es einschenkt, dass du gar nicht so ein, manchmal bei Sekt hast du ja so einen Schaum, das hast du hier gar nicht gehabt, oder liegt es an dem Glas?
Also wir nehmen ein Weinglas, weil ich glaube, das generell liebe ich auch Schaumweine aus so einem Weinglas zu trinken, weil es einfach den Charakter mehr zeigt.
Ein bisschen doch.
Ja, ein bisschen perlt ist. Die Farbe ist dennoch so relativ hell. Mhm. Ne? Heißt das, dass die gar nicht im Holz ausgebaut sind oder doch ein Teil?
Die Grundweine sind nie im Holz. Also das
generell bei Corpinat nicht?
Nee, oder? Generell bei Gramona.
Okay, also bei
das
Gramona.
Darf jeder aber selber da gibt es
keine... Nee,
das darf jeder für sich selber entscheiden. Das ist eine direkte Presse. Das heißt, die Trauben kommen als ganze Traube, werden nicht entrappt, kommen in die Presse, werden sofort gepresst. Das heißt, es gibt auch keinen Schalenkontakt, deswegen die Farbe. Mhm. Und dann wird der Wein einfach als Grundwein im Stahltank ausgebaut. Mhm. Und meistens ist es so, dass wir... Also wir fangen tatsächlich an zu lesen im Juli, was natürlich sehr früh ist. Es wird auch immer früher.
Das aber das heißt, was du vorhin gesagt hast, weil klimatisch August einfach so unfassbar warm ist, dass dann...
Also es ist einfach so, dass sich der Lesezeitpunkt, wenn man sich so die letzten 12 Jahre anguckt, hat er sich um einen ganzen Monat nach vorne verschoben. Das hat halt einfach mit der Trockenheit, mit den hohen Temperaturen zu tun. Wir haben jetzt in der Region die letzten 5 Jahre eine unfassbare Trockenheit, unfassbare Dürre gehabt. Und deswegen sind wir mittlerweile im Juli mit dem Lesestart.
Was heißt das denn perspektivisch eigentlich? Du kannst ja nicht irgendwann im Mai... ernten.
Genau, das ist ganz interessant.
Das muss ja noch wachsen, das Ganze. Ja,
wie viele Tage sind denn zwischen Blüte und Lese? Weil früher immer so 100 Tage, ne? So.
Ja, das kommt schon auch noch hin mit den 100 Tagen.
Also weil sich die Blüte jetzt auch nach vor verschiebt.
Genau, also wir sind jetzt, der Weinberg ist in voller Blüte jetzt gerade, beziehungsweise ist ausgebrochen, ja. Genau. Und klar, aber irgendwann hat das natürlich eine Grenze. Genau. Also du kannst nicht im Mai lesen. Ich meine, auf Lanzarote zum Beispiel wurde letztes Jahr das erste Mal, wie auch in Südamerika, zweimal im Jahr gelesen.
Krass.
Das ist dann auch eine klimatische Realität, an die du dich anpasst. Aber es hat natürlich für uns irgendwann ein Limit. Und das ist der Grund, zum Beispiel, früher wurde bei uns in der Region, bei den Cava-Produzenten, sehr viel auf internationale Rebsorten gesetzt. Also die sogenannten internationalen Rebsorten, Pinot Noir, Chardonnay, weil das war einfach was der internationale Gaumen kannte vom Champagner und was er trinken wollte. Mhm. Das ist zum Beispiel was nicht mehr funktioniert und deswegen ist es innerhalb von Corpinat ab 2035 verboten, internationale Rebsorten anzubauen. Und das hat nicht nur patriotische Gründe, sondern eben auch, hat einfach damit zu tun, ein Pinot Noir wird zu warm bei uns. Der Spätburgunder mag es nicht in dieser Hitze. Und deswegen müssen wir einfach schauen, wie wir zurückkommen zu diesen autochthonen Rebsorten.
Ja.
Du hast ja vorhin gesagt, das ist das strengste Schaumwein oder die strengsten Regularien innerhalb aller Schaumweinproduzenten. Was macht das denn noch so streng? Oder was ist denn etwas, was du rauspointieren kannst, du sagst, hat sonst keiner? Sind alle bio dünn? Oder?
Alle sind bio. Mhm. Die Hälfte der Produzenten sind biodünn. Mhm. Gramona ist zum Beispiel der größte Biodünnbetrieb in Spanien.
Muss man sagen, also biodynamisch.
Nicht, ja. Genau, sagen, Entschuldigung, ja, biodynamisch.
Nicht, dass einer denkt, das Bio jetzt bio macht dünn.
Ja, ja.
Ich schenke einen. Achso, der schenke so.
Dann ist eine wichtige Regel, was sehr üblich ist im Cava und im Champagner, ist, dass man Grundwein zukauft. Also du kaufst quasi fertigen Grundwein und dann versektest du nur noch. Das heißt, dann machst du nur noch bei dir auf dem Weingut die zweite Flaschengärung. Mhm. Und das ist was Corpinat nicht erlaubt, was eine sehr übliche Praktik eigentlich ist.
Also du musst es komplett alles selber machen?
Du musst alles bei dir auf dem Weingut selber vinifizieren. Du darfst zwar Trauben zukaufen aus ökologischem Anbau, aber du darfst keinen Grundwein zukaufen.
Ach so.
Mhm. Und das ist natürlich ein riesiger Qualitätsunterschied, weil wenn du Grundwein zukaufst,
klar.
So, dann hast du halt überhaupt keine Kontrolle. Mhm. Dann gibt es einen Fokus auf lange Flaschenreife. Du musst alle Weine mindestens 18 Monate auf der Flasche reifen. Du musst einen Wein haben im Portfolio, der 30 Monate reift und einen, der mindestens 60 Monate reift. Dann ist eben das, was wir eben angesprochen haben mit den Traubenpreisen. Also du musst es wird jedes Jahr ein Traubenpreis festgesetzt, den du einhalten musst. Mhm. Alles wird per Hand gelesen. Und du darfst, wie wir eben gesagt haben, du darfst nur Corpinat herstellen. Also du dürftest jetzt eben nicht sagen, du machst noch andere Qualitäten an Schaumwein.
Und wie seid ihr denn an Harvesco gekommen? Ihr verkauft über Harvesco, ist das richtig?
Ja. Nee, man wird dieses Paket, denke ich mal, anbieten auch, aber das ist
einfach. Das heißt, eigentlich ist ja Deutschland für euch als Markt so, ist das ein interessanter Markt?
Ist ein sehr wichtiger Markt, ja. Sehr historischer Markt, tatsächlich einer der ersten Exportmärkte auch. Mhm. Ich meine, wir sind mittlerweile bei Gramona in sechster Generation. Die fünfte Generation zu ihren jungen Zeiten war die wirklich dann auch in den Export sehr aktiv gegangen ist. Das heißt, Deutschland ist für uns in Europa auf jeden Fall einer der wichtigsten Märkte, ja.
Also ganz kurz, 38 kostet dieser Imperial Gramona, nur dass er
schon mal auch eine Zahl... Aber ist der teuerste von denen, die wir heute
haben? Nein, der teuerste kostet mehr als das Doppelte.
Jetzt haben wir...
Noble.
Nee, den hatten wir Imperial. Genau. Aber jetzt, wie der heißt, das muss Jana eigentlich sagen, weil der heißt so spanisch komplett, dass das so schön klingt.
Du hast aber aus der Flasche eingeschenkt, ne? Also aus der neuen Flasche.
Aus der neuen Flasche. Okay, okay. Ganz
gespannt. Wie heißt der Jana?
Der heißt Noble.
Noble.
Ja.
Gut, Noble. War eigentlich schon gut.
Ja. Ja. Nee, aber da steht noch was drunter.
Die Lage steht drunter. Ja. Die Lage ist Les Tres Serras und das ist eine unserer Grand Cru-Lagen, wenn man so möchte, bei Gramona. Extrem kalkhaltige Lage. Ich glaube, man merkt es auch hier ein ganz anderes Profil. Und Innoble ist, vorher haben wir Imperial verkostet und Innoble ist so ein bisschen, also der Unnoble übersetzt, der Gegenspieler zum Imperial, der so ein bisschen herrschaftlicher daherkommt und vielleicht ein bisschen gefälliger, ehrlich gesagt. Und der Innoble ist jetzt reinsortig Charello, 100%. Charello, eine Rebsorte, die nie besonders ausladend in der Frucht ist, sondern immer so ein bisschen karger, so was Salziges hat. Eigentlich so ein bisschen, als würde man eine Auster trinken.
Und nochmal trockener. Ne? Nochmal trockener.
Genau.
Also trockener
und herb.
Ist Brut Natur? Ist
Brut Natur,
okay.
Boah, beschreiben,
wie geht's dir damit?
Wie fühlst du dich
eigentlich? Fühle ich mich. Ja, also der Imperial, dieses Hochherrschaftliche, das liegt mir mehr
war vielleicht. War so ein bisschen geländegängiger.
Ne? Ja, war geländegängiger. Aber das hier, es ist tatsächlich was ganz anderes, aber es ist für mich, genau, sehr trocken und hat irgendwie sowas, irgendwie im Geschmack etwas, was schon mir der andere besser gefallen hat.
So, ne? Ich finde den ja viel besser.
Aber das ist, also spannender ist das hier
schon, ja, ne? Genau.
Das sehe ich, weil da noch irgendwie was dazukommt. Ich kann es nicht so richtig beschreiben.
Es ist aber natürlich gar nicht süß, ne? Es ist halt nichts, es ist null. Es ist halt null süß.
Aber jetzt finde ich, ist der Apfel, also in der Nase, aber so ein richtig reifer, also fast wie so ein Most, ne? Also den die Nase hat. Ich finde aber trotzdem, ich weiß nicht, sind das mehrere Jahrgänge oder ist das nur eine? Also ich finde die Säure gar nicht so krass, wie auch der Imperial sie hat. Also ich finde es eigentlich quasi im hinteren Gaumen oder im Mitteldrittel nicht so säureintensiv, sondern ein bisschen milder, kommt es mir vor. Und deswegen steht dem, finde ich, diesem Produkt auch der wenigere Zucker oder der quasi nicht vorhandene Zucker noch mehr, weil es ist jetzt nicht, es bleibt nicht stecken, sondern es hat trotzdem noch eine Saftigkeit dabei und das finde ich eigentlich ganz cool.
Das mit der Säure ist halt ganz interessant, weil es viele Leute gibt, die natürlich so sagen, Schaumwein ist nichts für mich und ich muss direkt Pantopazol nehmen, so, weil man halt so irgendwie schnell, Pinot, Chardonnay, Riesling im Zweifel sogar gewohnt ist. Und das ist was, die Säurewerte für uns sind ganz, ganz andere als zum Beispiel in der Champagne, als beim Riesling-Sekt. Wir haben zwar diese, also ohne das jetzt zu vertiefen, niedriger pH, das heißt eher hohe Säure, aber trotzdem ist unsere Säure auf einem ganz anderen Level, als es nördlicher von uns ist.
Also weniger präsent als in der Champagne, kann man sagen.
Ja? Also ich finde, man merkt es auch direkt. Ne? Weil Säure merkst du ja so ein bisschen fast dann so bis in die Brust rein. Und das ist was, wir trinken natürlich viel auch unsere eigenen Weine. Und oft habe ich dann, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, man fährt auf die Mainzer Weinbörse und verkostet Riesling-Sekte und dann denke ich manchmal, ah ja, wow, so geht's auch.
So wird das in Katalonien, wird das auch zum Essen getrunken, wird das den ganzen Tag getrunken?
Es wird von morgens bis abends.
Okay.
Tatsächlich ist es ja was, das ist, was ich im Ausland, weil ich ja auch im Export tätig bin für Gamona, oft sage ich zu den Leuten, hey, wir machen ein Schaumwein-Dinner. 6 Gänge, 6 Korpinats. Und dann sind die Leute immer ganz erschrocken, je nachdem, wo man auf der Welt ist. Und das ist zum Beispiel was in Katalonien total gang und gäbe ist, einfach Schaumwein zum Essen durchzutrinken.
Das heißt so, aber der klassische Stillwein ist da eher Nummer 2 in Katalonien?
Das würde ich nicht sagen. Okay. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube nur, es gibt eine andere Selbstverständlichkeit mit der. Das ist aber in der Champagne genauso. Ne? Ja. Also einfach da, wo es herkommt, glaube ich, gibt es eine andere Selbstverständlichkeit für das Produkt. Es und muss dann nicht immer nur zu Feierlichkeiten aufgemacht werden.
Und der FC Barcelona ist ja so ein bisschen auch, glaube ich, ist das so ein bisschen wie der HSV. Kann man sagen, dass das so vergleichbar ist? Wie
ist denn St. Pauli? Wo würdest du denn den Vergleich sehen zwischen dem HSV und dem FC Barcelona? Außer, dass beide einen deutschen Trainer haben.
Genau, das meine
ich. Außer, dass beide bei vielen unbeliebt sind.
Aber der HSV hat eine große Beliebtheit.
Große Beliebtheit.
Ja, große Beliebtheit. Die Bundesliga-Saison für den FC St. Pauli ist, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, noch nicht, ob es final gereicht hat für die Bundesliga oder nicht, vielleicht auch nicht, was natürlich traurig macht, jeden, der es mit dem Verein hält. Aber
ich glaube, dass sie es noch schaffen.
Ja, also ich glaube es auch.
Ich glaube es auch. Also, das heißt, schaffen, Relegation schaffen.
Ja, und also, aber dann das, glaube ich, das halten meine Nerven gar nicht durch.
Wir drücken die Daumen.
Oder gegen Hannover und dann, wenn du dann verlierst, hast du eigentlich nochmal mehr zu verlieren, weil ich glaube, in den letzten 10 Jahren 9-mal oder 8-mal der Bundesligist sich durchgesetzt hat. Also, auf jeden Fall. Was interessant ist, Gianna, was sagst du mit der Säure? Ich erlebe immer wieder Leute auch, die sagen, die Champagner mag ich nicht so gern, weil ich Probleme mit der Säure habe. Ist das quasi jetzt ein Tipp, ins Corpinat zu wechseln? Der kostet jetzt ein bisschen weniger, einen Euro weniger, dieser Innoble als der andere. Dafür kriegt man, denke ich mal, einigermaßen schon ordentliche Champagner auch. Aber wenn man Probleme mit der Säure hat, das mal mit dem Corpinat zu probieren?
Ich denke auf jeden Fall, dass das eine ganz neue Erfahrung sein kann für jemand, der eben nur von diesem Säurethema kommt, der das noch nie probiert hat, dann würde ich auf jeden Fall sagen, einmal Corpinat ins Glas und mal gucken.
Seit wann gibt es denn Corpinat jetzt? Also seit wann ist diese Bezeichnung so?
Corpinat ist gegründet worden 2018, also jetzt ziemlich genau 8 Jahre alt und dann wirklich so auf den Markt gekommen, die ersten Flaschen 2019. Das heißt, es ist
wirklich irgendwo dran.
Steht ganz unten auf dem Label, okay. Und Corpinat, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, glaube ich, bedeutet.
Ja, das ist wirklich ganz wichtig.
Es ist natürlich so ein bisschen, es ist ein sperriges Wort. Es bedeutet, es ist quasi, sind 3 Wörter zusammengefasst und es bedeutet geboren im Herzen des Penedes. Das ist die.
Das ist aber schön. Das ist viel schöner als auf Spanisch. Geboren im Herzen des Penedes.
Das ist interessant, weil natürlich, das heißt ja nirgendwo so. Also Rioja, die Region heißt ja Rioja, aber da heißt es Corpinat, die Region dann auch.
Nein. Corpinat ist im Prinzip diese Marke.
Marke, okay. Die dann sozusagen, wo dann die alle sich versammeln, die das so produzieren.
Genau. Und du darfst aber jetzt nicht, du kannst jetzt nicht in, was du nämlich machen kannst, in Rioja Cava produzieren, weil die DO Cava sozusagen eine autorisierte Region innerhalb der Rioja hat. Aber du kannst jetzt nicht sagen, ich mache in Rioja Corpinat.
Aber man kann jetzt
wirklich um diese Region.
Im Weinladen kann man sagen, ich hätte gern, haben Sie einen Corpinat?
Kann man auf jeden Fall sagen.
Mhm. Hast du einen Corpinat auf der
Würde Karte ich euch auch raten, dass ihr das sagt?
Nee. Habe ich nicht.
Kommt das noch? Warum nicht?
Ich habe immer was da. Wir haben es auch quasi bei unserer Pesewein, aber sonst haben wir es noch nicht. Gute Frage. Wir haben auch keinen deutschen Sekt auf der Karte. Wir haben tatsächlich nur Champagner. Genau. Und,
das liegt auch ein bisschen.
Aber sag mal, genau, Penedès, das ist die Region. Wir hatten kurz vor dem Podcast drüber gesprochen. Ich habe es ja in der Anmoderation gesagt. Also, gibt es da noch einen Unterschied zwischen Corpinat und Penedès? Weil ne, dieses Classic Penedès, ist das noch was anderes?
Also Penedès ist einfach die Region, auch der Regierungsbezirk.
Ja.
Es gibt natürlich die DO Penedès, das ist im Prinzip die Appellation für die Stillweine. Und dann gibt es innerhalb der DO Penedès eine eigene Schaumweinappellation. Mhm. Da bräuchten wir jetzt dann bald einen Flipchart. Also und die heißt Classic Penedès.
Okay.
Das heißt, ich kann im Moment Schaumwein aus Katalonien trinken, aus vier verschiedenen Herkunftsbezeichnungen. Mhm. Ich kann Corpinat trinken, ich kann Classic Penedès trinken, wobei viele der Classic Penedès Weingüter gerade zu Corpinat, quasi bei Corpinat auf der Warteliste stehen, um dort Mitglied zu werden. Die müssen aber natürlich diese Herausforderungen erfüllen.
Ja.
Es gibt, sagt vielleicht vielen Menschen in Deutschland was, Pepe Raventós mit seinem Weingut Raventós y Blanc. Der hat eine eigene Herkunftsbezeichnung für seine Schaumweine.
Okay.
Das heißt, das kann man so ein bisschen außen vor lassen.
Ja.
Weil der war der Erste, der 2012 ausgetreten ist aus der DO Cava, der gesagt hat, das funktioniert hier qualitätsmäßig nicht mehr.
Aber wollte er nicht bei Corpinat mitmachen?
Möchte nicht mitmachen, macht sein eigenes Ding. Lassen wir ihn. Und dann gibt es sowas wie den Tafelwein, also einfach Vino Espumoso, quasi für die, die nicht Mitglied in der DO Cava sind, aber auch nicht Mitglied irgendwo anders.
Okay.
Und das macht es natürlich für den Konsumenten nicht einfach.
So ist es. So ein bisschen, das klingt fast so ein bisschen.
Aber es ist erstmal gut, ein guter Überblick.
Aber ich finde, es klingt so ein bisschen überhaupt nicht wie Spaß. Es klingt so, als ob es in Deutsch, als ob irgend so ein Oberbürokrat aus Deutschland sich das Ganze.
Naja, hast du schon mal was vom spanischen Separatismus gehört?
Ja, das okay, stimmt. Das liebt ihr.
Okay, ja. Deswegen.
Ja, ich fühle mich auch die ganze Zeit irgendwie so an dieses, wie heißt das da aus Haus des Geldes, dieser Song. Ich weiß nicht, also es klingt fast so, als ob es was sehr Kämpferisches hat. Ne? Also man verbrüdert sich irgendwie und Lokalpatriotismus und sowas. Das, steht das dahinter?
Das ist immer politisch.
Ah, okay.
Also
okay.
Die ganze Cava, und das geht ja auch anderen DOs so. In der DO Rioja ist es ja genau das Gleiche. Also auch da treten die Weingüter aus. Auch da wird einfach, aber am Ende wird natürlich gekämpft, wofür man glaubt. Und in dem Fall bei Corpinat geht es um wirklich höchste Qualität. Und ich würde sagen, in dem Fall lohnt es sich zu kämpfen. Aber natürlich ist so eine DO sehr bürokratisch organisiert, so eine Herkunftsbezeichnung. Deswegen, Corpinat hat zum Beispiel den VDP auch immer als großes Vorbild, weil man der VDP grundsätzlich international wird als sehr gut organisierte, sehr klar verständliche Gruppierung wahrgenommen. Und da haben die DOs, die müssen einfach so ein bisschen schauen, wie sie sich schaffen zu erneuern, weil es einfach sehr langwierige Prozesse sind, die dann am Ende nicht mehr so viel mit deiner Realität als Weinmacher zu tun
haben. Aber es gibt eine Warteliste fürs Corpinat.
Für Corpinat gibt es eine Warteliste.
Das heißt, es scheint ja dann erfolgreich zu sein.
Sehr.
Oder diese Richtung scheint ja, seid ihr denn jetzt zufrieden nach den ersten 8 Jahren, ihr Corpinatler?
Wir sind sehr, ich würde sagen, wir sind gerade so ein bisschen, wir schlafen nicht so viel. Es ist richtig was los. Also wir haben gerade mit Juve Kams, auch in Deutschland ziemlich
sehr
präsent,
bekannt,
das größte
Flasche,
Weingut aufgenommen. Genau, die Flasche mutet immer so ein bisschen an Dom Pérignon an mit ihrer Form. Und Juve Kams als einer der, also als jetzt unser größter Produzent. Und das verändert natürlich so eine Gruppe, ne? Weil ich glaube, am Anfang war Corpinat so ein bisschen, ach so, ja, die Revoluzzer, mal gucken, so. Und jetzt, wenn du natürlich jemanden wie Juve Kams auch dabei hast, und ich meine auch Gramona ist kein winziges Weingut, dann, weil am Ende, was brauchst du? Am Ende brauchst du eine Lobby für so eine Idee. Und ich glaube, da gibt es gerade einen großen Aufschwung. Also es ist richtig was los. Wir haben jetzt in einem Jahr 7 neue Weingüter aufgenommen in Corpinat. Und es wird uns nicht langweilig. Das Büro wird jetzt langsam ein bisschen zu klein.
Okay.
Ja. Das ist Illustros?
Tres Lustros.
Tres Lustros 2017. Aber
diese Dinger stehen für drei praktisch, ne? Ja. Drei. Ich hatte gesagt, es wird
Illustros. Was heißt Lustros?
Ein Lustro ist eine Zeiteinheit von 5 Jahren auf Spanisch. Okay. Das heißt, Tres Lustros bedeutet 15 Jahre.
Das heißt?
Das heißt, die Idee von diesem Wein war mal, dass er 15 Jahre lang auf der Flasche reift. Und der erste Tres Lustros ist auf den Markt gekommen 1951, also kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, weil es in Spanien gab es ja das Thema, dass es nicht nur einen Krieg gab, sondern vor dem Zweiten Weltkrieg auch noch den Spanischen Bürgerkrieg. Mhm. Und man ist hingegangen nach dem Zweiten Weltkrieg und die ganzen Cavas, also unsere Caves, unsere Höhlen, wo die ganzen Flaschen liegen, wurden aufgemacht nach diesen zwei Kriegen und man hat festgestellt, dass das, was da unten liegt, was man einfach nur da unten gelassen hat, um es vor Plünderung zu schützen, während dieser Kriege, wahnsinnig frisch war. Und man wusste aber damals noch nicht, warum, weil man noch keine önologischen Studien zu Charello zum Beispiel gemacht hat. Heute weiß man, dass Charello dieses Potenzial hat für lange Flaschenreife, sehr reduktiv ist, also nicht schnell oxidiert. Und dann hat sich quasi damals die vierte Generation Gramona dafür entschieden, einen Wein auf den Markt zu bringen, der damals bis 15 Jahre auf der Flasche gereift ist. Und es war der erste lange gereifte Schaumwein in Europa, weil in den 40er, 50er Jahren wollte keine Sau lange gereifte Schaumweine trinken. Das war kein Thema. Man wollte frisch und besonders süß trinken.
Und keiner hat ja Geld auch nach den
Aber Kriegen, sind die tatsächlich jetzt immer 15 Jahre gereift?
Der Tres Lustros ist quasi Teil der Familie von den Weinen, die am Ende 15 Jahre reifen. Okay. Tres Lustros reift im Schnitt 8 Jahre auf der Flasche.
Genau, weil das ist ein 2017er. Mhm. Genau.
Also hier beim 2017er sind wir jetzt, glaube ich, bei 7 Jahren. Musst du mal hinten aufs Degorgement-Datum gucken.
Axel, während die gucken, sag du mal, wie das ist ja wenig.
90 Monate
auf der Hefe. Schmeckt auch wieder ganz anders, ne?
Ja, das stimmt. Ich hatte ganz spontan an Martini Bianco gedacht, als ich da einen Schluck genommen habe.
Aber den mag ich zum Beispiel richtig gerne.
Martini Bianco?
Ja.
Martini Bianco oder Tres Lustros?
Nee, da Tres Lustros. Martini Bianco ist ja süß. Martini Bianco ist ja süß.
Aber wie würdest du es beschreiben? Es ist ein bisschen herb auch wieder, ne? Also, oder?
Also ist auch sehr Dosage, ne? Ist auch Brut Natur quasi. Mhm. Mhm. Ich finde halt von der Balance, also ich die ganze Zeit spucke ich schon gar nicht. Ich trinke es einfach.
Das ist sehr ungewöhnlich,
ja. Aber ich denke, ich habe heute Mittag gesagt, dieser Montag kommt nie wieder.
Schmeckst du irgendeine Sehr Frucht gut. oder schmeckst du irgendeinen Geschmack raus tatsächlich? Mhm. Weil das, finde ich, ist total schwer. Also sagen, das schmeckt jetzt nach Kräutern, nach Früchten, nach...
Naja, du hast auf der Zunge hinterher so eine was leicht Herbes, was für mich eher eine Grapefruit ist, als wer da vorne diese Zitrus hat. Also ich habe so eine leicht rötliche herbe Note, die vor allem auf der Zunge am Ende bleibt im Gaumen, aber das auch wieder auffrischt. Ich mag die Balance noch lieber jetzt. Ich finde, es ist sehr, sehr harmonisch am Gaumen, was Kraft, was Säure, was Zucker, auch wenn es Brut Natur ist. Und ich finde, hat so eine schöne Energie. Also macht mich nochmal mehr an. Ich hätte Lust jetzt einfach, das so auszutrinken ist, nochmal animierender. Zu trinken jetzt. Ne? So.
Das ist für dich auch so, Axel, weil das ist ja das Gegenteil von süß gerade, ne? Oder?
Aber du sagst ja, das stimmt, aber das habe ich jetzt abgeschrieben für diesen Podcast, dass er was süß ist.
Kommt noch nichts mehr, ne? Oder?
Mhm. Nee, alles doch.
Kommt noch was? Kommt noch ein bisschen, du sagst.
Ja? Okay. Oh, nicht schlecht. Gut, aber ich find's schön. Ich find's, glaube ich, von den dreien, die wir bisher hatten, am besten, weil irgendwie da am meisten...
Kostet 50 Euro, ne? Also passiert. Kostet nochmal 10er mehr als die anderen Sachen davor. Und das liegt dann quasi schon, dass man sagt, das sind bessere Lagen oder...
Also Finca von de Juy ist eine unserer beiden großen Lagen mit Charello und Macabeo bepflanzt. Hier haben wir jetzt Charello Macabeo in ein kleines bisschen Parellada.
Also von de Juy, das steht auch hier drauf, das ist eine Lage.
Das ist die Lage. Mhm. Jetzt sind es natürlich 7 Jahre Flaschenreife. Mhm. Das Ganze ist, und man sieht es an dem Verschluss, der hat einen anderen Flaschenhals.
7,5 sogar, ja. Oder 7,5, 90 Monate, ja.
per Hand gerüttelt und per Hand degorgiert. Das heißt, diese Flaschen liegen bei uns im historischen Keller und werden einmal im Jahr, also man kann sich vorstellen, da liegen ungefähr 500.000 Flaschen, einmal im Jahr werden die alle aufgeschüttelt, damit der Wein in Kontakt mit der Hefe bleibt. Und dann werden die zum Schluss per Hand gerüttelt und per Hand degorgiert.
Wo haben wir das neulich gehabt, das noch per Hand gerüttelt war? Das war das
Mark Barth.
Ah, ja.
Genau. Aber dazu muss ich noch sagen, habe ich eine Dame getroffen in Frankfurt bei einer Messe, für die ich ausgeschenkt habe, mit meiner Weinfirma, und die hat gesagt, das war nicht so nett, weil ihr habt die ersten 10 Minuten nur über Champagner gesprochen und der Mark Barth ist viel zu nett, dass er da nichts gesagt hat.
Aber es war von uns ja unhöflich.
Und das konnte ich mich gar nicht mehr so erinnern, aber ich habe mich erstmal entschuldigt.
Dass wir nur über Champagner gesprochen haben?
Ja.
Aber der ist ja nicht da, um sein Zeug zu verkaufen, sondern um sich mal zu behaupten mit seinem Winzersekt.
Axel, nein, der war super, Christoph Hammel dabei
nein,
sein müssen.
Nein, der war super nett. Der war so, also ne, nichts gegen.
Aber wir sind nicht super nett. Wir sind
ja. Keine, aber genau. Ich habe dann überlegt.
Aber der war toll und die Folge war auch toll. Ne? Also ja. Gar keine Frage. Aber wir sind ja nicht dafür da, irgendwie um
sein Produkt zu promoten. Ja.
Ja, schon ein bisschen. Aber wir müssen ja nicht den Teppich ausrollen, sondern man muss ja, weil die Champagner ist ja irgendwie so die Benchmark immer für.
Also für ja, das war ja auch der Ansatz, dass er gesagt hat, hier ist, ich habe eine Alternative zu Champagner, wenn du was haben möchtest, was auch so.
Ich wusste in dem Moment jetzt auch nicht, ich fand es erstmal toll, dass es auf dieser Welt auch im Frankfurter Raum Leute einfach vorbeikommen und sagen, ich höre euren Podcast und was mir aufgefallen wäre letztes Mal. Ja, ja. Und ich so,
ist ja gut. Okay, ja.
Also, liebe Grüße an der Stelle. Ja, liebe Grüße an die Dame, die mich hier damit konfrontiert hat. Und dann war sie, glaube ich, in dem Moment auch schon unangenehm, weil sie sehr höflich war. Und weil ich ein bisschen am gestottert habe und versucht habe.
Hast du es auf uns geschoben? Sagt, das sind die beiden sind unhöflich.
Das macht der Lars. Aber das wissen die Leute, die uns hören, die wissen, dass das so ist. Ja, man kennt uns dann schon. Ja,
unterbrechen schnell.
Ja,
genau. Ja, weil wir sind auch die Zeitzaren, das darf man nicht vergessen.
Ja. Ja. Ah, ja. Okay, Gianna, wir vergleichen jetzt auch Corpinat mit Champagner und trotzdem ist es ja schon anders. Also von der ganzen Stilistik ist es anders als Champagner. Und
so ganz andere Trauben auch, ne?
Also
ganz
es wirkt säuremilder erstmal, finde ich schon. Ich weiß nicht, es wirkt bekömmlicher, sage ich jetzt mal, um es.
Und trotzdem nimmt es nicht auf die Karte, doch jetzt.
Wir haben es auch gekauft, weil wir es auch gut finden. Ne? Mhm. Und es ist auch teilweise sehr hoch bewertet. Ich glaube, da gibt es auch schon mal 96 Parker-Punkte oder so für genau solche Produkte. Das ist schon auch international ein Renommee jetzt. Den letzten, den wir haben, der kostet 100 Euro. Auf der Karte natürlich ein bisschen mehr. Und dann musst du natürlich immer wissen, bin ich ein tolles Restaurant und mache eine Weinbegleitung und kann mir das aussuchen, oder bin ich ein Business-Club, wo viele auch über Namen, über Brands geht, wo Leute vielleicht eine gewisse Sicherheit auch
suchen. Aber ihr seid ja ein tolles Restaurant und ein Business-Club.
Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt so, haha, ich hätte gerne einen Corpinat.
Ja.
Das ist geil, dann kannst du richtig mit
flexen, also, ne? Dann habe ich einen da.
Dann
rufe ich, Jala, ich brauche sofort jetzt.
Dann hast du da. Aber wäre das, also könnte man damit...
Kannst du schon, wenn du bei Freunden bist, dann mal.
Genau.
Ja, mit dem Satz jetzt.
Du bestellst ein Corpinat, bist du dann ein Weinkenner? Wahrscheinlich, ne?
Das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf an, wo. Also in Barcelona zum Beispiel passiert das auf jeden Fall.
Ja.
Dann sagen
das die ist Leute,
wollen wir ein Corpinat.
Ja.
So. Okay. Und dann ist es total klar. Und dann ist auch jede Weinbar, die was auf sich hält, hat eine große Auswahl
an Corpinats. Mhm.
Das ist natürlich das Ding. Und ich habe mit einem Sommelier aus Köln letztens darüber diskutiert, der gesagt hat, es macht für mich keinen Sinn, nur euren Wein auf der Karte zu haben. Und dann habe ich gesagt, und das ist genau das, wo wir hin müssen mit Corpinat, ist, dass es nicht immer der Underdog ist. Dass du nicht immer nur entweder Gramona oder Recaredo auf der Karte hast, sondern dass du da hinkommst, dass es eine Auswahl gibt. Weil wenn es immer nur einen gibt, dann bestellst du den nicht auf einer Weinkarte.
Ja.
Und von einem Champagner gibt es ja auch nicht nur einen in einem guten Restaurant. Und das ist so ein bisschen... Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und ich finde diese Champagner-Unterhaltung auch eine wichtige, weil... Ganz lange hat sich unsere Region und Cava versteckt und hat immer gesagt, und man hat immer gesagt, Cava ist die billige Alternative zu Champagner. Und wenn du eine gute Qualität im Glas hast, dann kann dir das sogar Spaß machen. Und das ist was, wo ich einfach merke, es gibt natürlich auch einen Generationenwechsel bei uns in der Region. Das macht man nicht mehr. Wir vergleichen uns nicht mehr mit Champagner und das muss auch nicht sein. Genauso wie der Winzersekt sich eigentlich mit Champagner nicht vergleichen sollte, weil wir haben andere Böden, wir haben anderes Klima, wir haben andere Rebsorten. Die Methode ist zwar die gleiche, aber that's about it. Da hört's auf.
Ja, okay. Und vergleich du jetzt nicht auch wieder mit Champagner. Axel.
Was? Ja, so, ja, könnt ihr euch mal in Frankfurt an so einen Messestand hinstellen
und euch das anhören? Ja, die können
euch ungefragtes Feedback anhören.
Die können ruhig mal kommen. Die können ruhig mal kommen. Aber Winzersekt, ist das nur aus Deutschland oder so? Ja, Winzersekt ist nur aus Deutschland.
Aus Österreich.
Österreich.
Auch.
Okay.
Gut. Jetzt habe ich eingeschenkt, offensichtlich quasi die Speerspitze eures Weinguts. Sellerbatte heißt der Wein.
Sellerbatte, genau.
Sellerbatte, ja. 2012.
Sehr gut.
Mhm. Ein Jahrgangskorpinat, der dem was besonders macht?
Das macht's besonders, das Geräusch.
Das ist aber natürlich
auch. Das ist natürlich, ja, der kostet 100.
Aber ja. Das ist natürlich schon, das merkst du, den preislichen Unterschied schmeckst du sofort. Das ist,
ja, es ist sehr viel vollmundiger, Helmut sagte, natürlich.
Helmut sagte, ich bin ein kleines Luxuspüppchen.
Ja.
Das hat er gut erkannt.
Gut, ja.
Hat er gut erkannt.
Ja, es ist, was ist es? Es ist tatsächlich, es ist vollmundiger, es ist irgendwie auch so weicher.
Es ist einfach auch ein bisschen süßer.
Es ist ein bisschen süßer.
Das ist, das, weißt du, und das ist das, was man am Ende dann einfach mag.
Es hat sowas, es bleibt, es bleibt sehr, sehr lange. Es schmeckt jetzt gar nicht wie so ein Schaumwein.
Also das Geheimrezept hier
ist,
wir machen einen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in eurem Podcast über Sherry gesprochen habt. Wir machen einen Wein aus einer Soleda bei uns im Keller. Die ist von 1921, diese Soleda. Und das kann man vergleichen mit einem Oloroso Sherry, also ein oxidativ gereifter Wein. In Katalonien nennt man das Viranzi, also ein ranziger Wein am Ende des Tages, genau das, was es ist. Und dieser ranzige Wein, dieser Viranzi, ist sozusagen Familiengeheimnis und kommt als Fülldosage in den Wein, wenn wir degorgieren.
Oh.
Und das bedeutet, du hast so eine leichte Oxidation, die auch, die dir eine süße Idee gibt. Mhm. Der ist aber komplett trocken, dieser Viranzi. Und
aber du hast recht, was bleibt, ist so ein, du hast, wie so ein Sherry.
Ja, du hast so was Mandeliges, was Karamelliges und das kommt eben von diesem Viranzi und diese Oxidation kommt eben durch den oxidativen Wein und nicht von Oxidation während des Herstellungsprozesses.
Mhm.
Und das ist das, was den Sellerbatte so besonders macht. Und natürlich
aber ist das
100
nicht,
Monate Flaschenreife.
Aber ist das nicht, ja, also, dass man etwas dazu tut, was überhaupt nicht vorher drin war und was eigentlich nicht aus dem Boden in diesen Wein gekommen ist, sondern irgendwo anders herkommt? Also, dass nee, man,
es ist ja aus unserem Boden gekommen. Es ist
aus dem Boden gekommen.
Also es ist aus den gleichen Trauben gekommen?
Nur halt Asbach-Uralt.
Okay.
Genau.
Ah, okay, jetzt verstehe ich das.
Und wir wissen natürlich nicht, was vor 80 Jahren irgendjemand da in die Fässer gemacht hat. Genau, aber das ist eine Idee, also es ist schon eine gute Frage, weil es eine Idee ist, das sind unsere Trauben. Du machst diesen Viranzio, was du alternativ machen könntest, was viele Weingüter machen, ist, du kaufst konzentrierten Traubenmost oder du kaufst im Prinzip industriell hergestellte Dosage oder Zucker dazu. Und in unserem Fall machen wir das eben selber, was das Besondere ist.
Aber das ist schon, oder? Auch was für Leute, die schon alles getrunken haben, könnte ich mir vorstellen, dass die sagen,
ja, schön. Also ich finde es, also mir schmeckt das total. Ich mag das.
Ich finde, das ist ein super Wein zum Wiener Schnitzel. Ich sage immer als Pairing, ist ein Wiener Schnitzelwein, weil du so ein bisschen durch dieses Buttrige mit der Säure durchkommst und aber trotzdem du auch so einfach diese Breite, was du ja auch schon gesagt hast, diese so ein bisschen was Weicheres hast. Ne?
Schon klar, also das wäre jetzt auch mein, wir machen ja immer so zum Ende hin so einen Favoriten, das wäre mein absoluter Favorit leider heute, muss ich sagen. Nach dem zweiten, aber der ist schon, oder?
Also ich glaube, wenn du den einschenkst, ist ein Sellerbatte, dass Leute sagen, wo, was ist das denn? Also das ist jetzt schon ganz besonders.
Ja.
Das
ist doch das, was die Leute wollen, oder?
Du bist noch nicht so sicher, wie du das
findest. Ich mag es richtig gerne. Ich überlege die ganze Zeit, ich war letztes Jahr im Jerez de la Fonterra. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht sogar sowas wie so Champignon-mäßiges oder so auch noch am Ende da habe. Was so abgefahren ist, weil am Anfang
Im Wein, nicht? Du willst nicht Champignon dazu essen?
Nee, sondern
du
isst. Nee. Okay. Ich habe es quasi olfaktorisch im Mund. Und das finde ich, das erinnert mich, also jetzt, wo du es sagst dann, aber man hat da sofort dann dieses abgefahren. Normalerweise macht man eine Dosage, quasi ist immer Geheimnis des Weinguts, aber es ist eher ungewöhnlich, dass man so einen alten Wein dann nimmt, der auch oxidativ ist, weil das, was davor extrem frisch ist, auch wenn es schon, auch schon 10 Jahre quasi gereift ist, das jetzt nach über 100 Monaten oder 101 Monaten auf der Hefe, hat es doch eine Reife, obwohl es ja auch vermutlich ziemlich ein aktuelles Produkt ist. Ne? Also den wird es jetzt nicht, den gibt es jetzt nicht aus 2017 schon, den Sea Abate.
Also der aktuell ist, also ich dachte, ich bringe euch ein bisschen der, ne? eine ältere Flasche mit. Das ist 2012. Okay. Ich wollte euch ein bisschen was mitbringen, was schon länger, also was quasi Post-Degorgement schon auf der Flasche ist, weil ich das auch immer ganz interessant finde. Wir sind tatsächlich hier im aktuellen Jahrgang 2014 und 2015 haben wir auch schon.
Okay. Und was, wie schmeckt der jetzt in 5 Jahren? Oder kauft man sich diesen Sea Butler auch, um ihn hinzulegen? Wie wird er dann besser oder wie wird er anders? Oder?
Auf jeden Fall würde ich den kaufen, um mir den hinzulegen. Okay. Ich finde das immer, das trauen sich viele Leute bei Schaumwein nicht. Und ich finde gerade bei diesen Sachen, und ich habe natürlich oft mal die Gelegenheit, auch wirklich ganz alte Sachen von uns zu probieren. Und jetzt kürzlich haben wir so eine kleine Sea Abate Vertikale gemacht und dann hatten wir irgendwie 2002, 2001, 2000 und das war großartig. Und natürlich hast du da, kommt dann kein Badeschaum mehr im Mund, aber ich glaube, Xavier Gramona, der leider schon von uns gegangen ist, hat immer gesagt, wir machen Weine. Wir machen keine Schaumweine, sondern wir machen Weine. Und das ist, glaube ich, genau das. Also du wirst immer eine Perlage haben, aber die Perlage ist natürlich nach 20, 30, 40 Jahren feiner.
Auch hier, auch wenn du dann im Glas lässt und so, dann ist es ist wirklich...
Aber ist das so? Ich dachte, Schaumweine würde man immer möglichst relativ jung trinken. Aber das ist Quatsch. Das habe ich falsch abgespeichert.
Ja. Das machen ja viele so.
Die allermeisten machen das.
Sagen, die lassen es nicht liegen.
Also ich liebe gereiften Champagner zum Beispiel. Okay. Und du kannst vieles ja nicht ewig reifen lassen. Also ich habe schon über 100 Jahre alten Champagner getrunken. Wow. Okay. Die haben dann so, würde ich sagen, heute in 2026 alles, was älter ist als 1970, also 50, 55 Jahre, hat fast keine Kohlensäure mehr. Aber es ist wurscht, was die Säure so krass diesen Wein trägt, dass es noch immer super, super spannend ist. Mhm. Ja. Von daher ist eben die Frage bei etwas, was einfach nicht so viel Säure hat, ob es wirklich die gleichen langen Zeitraum hat, dass es noch Spaß macht. Und die Hauptfrage ist aber, schmeckt dir das dann auch? Nur wenn mir das schmeckt, wenn es so alt ist, wenn es keine Bubbles mehr hat, wenn jemand sagt, ich habe schön was Prickelndes zum Start und es prickelt aber gar nicht, dann ist die Erwartungshaltung quasi ja
nicht verfehlt. Musst du nicht sagen, ich habe hier
normaler Wein prickelt ja auch nicht.
Was Besonderes, ja. Aber das heißt, es ist ja gewachsen in einem Jahr, wo es gar noch kein Corpinat gab.
Genau, es wurde aber degorgiert, als es schon Corpinat gab. Ja. Und das ist im Prinzip das Entscheidende. Okay. Also es ist das Degorgement, ja. Klar, wir haben natürlich auch noch ganz viele Flaschen bei uns im Keller, wo noch Cava draufsteht. Aber hier ist es eben degorgiert nach Corpinat-Gründen.
Wir gehen jetzt demnächst und sagen, ich hätte gerne, was haben Sie denn für Corpinats
heute?
Genau. Dann, wenn die Leute nichts haben,
das gefällt mir.
Ist richtig gut.
Ja.
Haben Sie keinen Corpinat?
Würde dich das beeindrucken, wenn du das hörst?
Wenn ihr das, wenn ihr beide
wenn jemand so einfach so ein Corpinat bestellt in einer Bar oder sowas? Oder?
Hier in Deutschland würde
mich in Deutschland, in Katalonien wäre es irgendwie peinlich.
Nee, in Katalonien wäre es super.
Ja, aber dann würde man dann sagen, weil sie dann eine riesen Auswahl haben. Aber hier in Deutschland würde man natürlich die Leute wahrscheinlich, also gerade so einen, der so einen großen, wenn der einer den Sommelier spielt, sagt, sagen Sie, haben Sie auch, was haben Sie für Corpinats da? Ich würde mal gerne mal was probieren und so.
Super.
Oder?
Dann hätte ich, dass ihr mich gerne per Video dazuschaltet.
Ja, sehr gut. Was machen wir denn jetzt? In der Hanselounge.
Ja, nee. Das
die haben ja was, ihr habt ja was.
Wir haben was da, ja, tatsächlich.
Cool. Michael, was ist dein Lieblingswein heute?
Ich gehe trotzdem mit Illustros.
Okay.
Was die Hälfte kostet und ich dann das ein super schönes Produkt finde. Aber ich glaube, dass dieser Sea Butler wahrscheinlich doch, wenn ich jetzt Gäste hätte, mehr Leuten noch gefallen würde. Aber kostet das doppelt, da muss ich überlegen.
Würdest du ihn zu deinem 50. Geburtstag in 7 Jahren ausschenken?
Das dauert ja noch so lange. wahrscheinlich nicht, weil ich glaube immer noch, dass er trotzdem auch ein bisschen polarisiert. Ja.
Axel, dein Liebling?
Ja, Cellar Battle steht drauf.
Cellar Battle, auch gerne genannt, okay. Ja.
Aber es wird Cellar Butler ausgesprochen.
Ja. Okay, ja, doch. Gibt es bei dir einen Lieblingswein? Also bei mir wäre es genauso, gibt es bei dir von denen, wenn du jetzt einen mitnehmen müsstest heute?
Also ich arbeite bei Gramona wegen Tres Lustros.
Ich
habe mich damals entschieden, ich habe bei Gramona im Keller angefangen zu arbeiten.
Klingt auch lustig.
genau. Und wegen Tres Lustros, weil es immer der für mich die Referenz war. Und deswegen, glaube ich, ist es tatsächlich bis heute mein Nummer 1 Wein zu jeder Gelegenheit.
Wir sagen vielen Dank, dass du heute hier warst.
Hast du deinen Lieblingswein schon genannt?
Ja.
Serievate.
Ja, Serievate. Ja. Dann käme aber Innoble.
Innoble, ja.
Innoble. Oh, dieses Spanisch ist geil. Leute, aufs Leben.
Jana aufs Leben. Michels, ich glaube, wir haben am Anfang ihren Nachnamen falsch ausgesprochen.
Das ist ja nicht das Erste.
Michels,
aber
Michels.
Ne? Michels, ja.
Michels, also das ist aber auch total gemein, weißt du?
Ich, aber also das heißt ohne, also nicht M-I, wie Michel mit S.
Mit I-E am Ende.
Wie Michi, Michels.
Michels. I-E am Ende.
Michels.
Michels.
Michi ja, und E-L-S. Ja, ja.
Ja. Michi. Ja,
weil, ich bin aber, glaube ich, auch die Einzige in der Familie, die es so ausspricht.
Ach so. Weil in dem Termin stand am Anfang irgendwie Chana Michaelis, ne? Und ich ja. So, Chana Michaelis, guck irgendwie, wer ist denn das so? Und dann nix. Ja. Warte, muss auch irgendwas zu finden sein.
Hier, ja, aber so. Jetzt musst du nochmal, also M-I-C-H und dann
I-E-L-S.
Ah, alles klar. Michi. Ja, okay. Michi. Oh Gott, wird drin. Stell mal vor, wenn ihr ach, jetzt Michi geheiratet Elis, hättet gesagt, ne? Und du hättest
Michi Michels.
Ja. Das wäre schon
lustig. Stimmt, gibt gewesen, es ne? Aber auch einen in der Familie, ja. Ja?
Echt?
Michael, ja.
Michael mhm. Michelis. Oh Gott,
Gott. Und wieso, also wollte ich noch fragen, wie geil, dass man in Barcelona lebt.
Ja, ist geil. Ist so geil.
Oder?
Ehrlicherweise.
Ja.
Die zweitschönste Stadt der Welt.
Ist das sehr teuer?
Aus Mönchengladbach raus in die Welt.
Ist das sehr teuer?
Mittlerweile ist es ganz schön ja. Teuer, ja.
Kennst du, ey, wie heißt denn, ist nicht Joko auch aus Mönchengladbach?
Ja, aus der Nähe.
Nähe, ne?
Ja, ja.
Ich dachte, das war eine Barcelona-Frage.
Nur interessante Persönlichkeiten, die aus Mönchengladbach kommen.
Leute, aufs Leben, bis nächste Dana, Woche.
Thanks for being with us.
Hey, vielen Dank.
Oder wie sagt man auf
Spanisch? Auf Salud.
Salud.
Haben Sie noch ein Kombinat? Salud.